Gut, wir sind im Matthäusevangelium mitten in der Bergpredigt oder heißt mitten schon gegen Ende. Und wir kommen heute zu Vers 10. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich möchte nochmal betonen, wir haben ja gesehen, dass dieses Glückselig, dieses Makarios eigentlich vom Grundtext her heißt, nicht nur glücklich zu preisen oder wohl dir, sondern es sogar so weit geht, dass man sagen könnte, du bist zu beneiden, wenn es so ist. Nun gut, es wird niemand sagen, ich bin in einer beneidenswerten Situation, wenn er verfolgt wird. Aber wir müssen einfach nüchtern sachlich sein, der Jesus sagt hier, glückselig, wenn es so ist. Und ich denke, wenn man diese Glückseligpreisung ernst nimmt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, zum Beispiel in Vers 10 heißt es, Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. In Vers 11 heißt es, Verfolgung plus mehr um Jesu willen. Also es gibt hier Ebenen, verschiedene Ebenen, wo die Verfolgung sich zeigt. Einmal ist es eine generelle Verfolgung, einmal ist es eine Verfolgung unter anderem auch, das sehen wir das nächste Mal so gut will, mit anderen Dingen. Was jetzt einfach wichtig ist, man muss die Grundsätze verstehen, warum der Jesus das sagt. Und dazu muss man die Grundsätze des Reiches Gottes verstehen. Wenn man die nicht versteht, dann ist es unverständlich, dann kommt vielleicht sogar der gefährliche Satz, warum lässt Gott es zu? Ich denke, dass wir uns zuerst die Grundsätze ansehen, bevor wir ins Detail gehen. 1. Johannes 5, Vers 19 ist einer dieser Grundsätze. Und da ist die Bibel ganz eindeutig. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Jetzt haben wir immer zwei Gegenpole. Wir haben immer den Gegenpol, wir, die Gläubigen, und da steht der andere Gegenpol daneben, die Welt. Wir gehören zu Gott und die Welt gehört zum Teufel. Das ist einfach Fakt. Und die Bibel sagt klipp und klar, die ganze Welt, also gibt es keine Ausnahme, befindet sich im Bösen. Manchmal findest du Gläubige, die glauben, wenn sie auswandert, wo es jetzt nicht ganz so schlimm ist wie bei uns. Europa ist ja das Weib auf dem Tier. Ich muss das einfach sehen, hier wird sich das Antichristliche auch massiv abspielen. Sie glauben dann, wenn sie dann weg sind irgendwo, dann ist es besser. Aber das ist nur Frage der Zeit, dann holt das jeden ein. Ich weiß, Gläubige, die sind nach Norwegen ausgewandert, weil sie unter anderem Angst hattet wegen diesem Sternenkranz auf dem Nummernschild vom Auto, weil sie glaubt haben, damit liefert sich schon antichristlichen Kräften aus. Ich weiß inzwischen Berichte, wie es da gelaufen ist. Also es ist wohl, sag's mal vorsichtig, man kann nicht entfliehen. Letztendlich ist der sicherste Platz für mich, da wo der Wille Gottes für mich ist. Wenn der Wille Gottes für mich hier ist, dann ist hier der sicherste Platz. Ich denke, da muss man geistlich sein, muss begreifen, und das ist aber ein Grundsatz. Es stehen sich die zwei grundsätzlich gegenüber. Wir sind aus Gott, wir sind wiedergeboren, wir gehören nicht zu dieser Welt, aber wir leben in einer Welt. Wir sind normale Menschen, wir sehen aus wie andere Menschen, wir haben Bedürfnisse wie andere Menschen, wir haben letztendlich auch einen Lebenskampf wie andere Menschen, wir haben eine Gesundheitssituation wie andere Menschen, wir sind durch die Wiedergeburt nicht in einen höheren Stand gehoben von unserer Existenz her. Das Einzige, was anders ist zwischen einem Wiedergeborenen und einem Nicht-Wiedergeborenen, dass mein Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus ist, durch Wiedergeburt, und dass der Vater des anderen Menschen Teufel ist. Das ist der einzige Unterschied. Der Unterschied ist der, ich habe das ewige Leben und sie haben es nicht. Ich werde in den Himmel kommen und sie in die Hölle. Das ist der Unterschied. Das ist eigentlich der Unterschied. Das ist innerlich, geistlich, aber menschlich selbe. Jetzt kommen wir dann zu dem Problem. Er sagt klipp und klar, wir wissen das, dass wir aus Gott sind und wir leben in einer Welt, die völlig böse ist. Römer 3, 9 sagt uns etwas, was der Sündenfall bewirkt hat. Und er hat halt Dinge bewirkt. Das wird unter anderem in vielen Bibelstellen zusätzlich beschrieben. Aber sie sagt hier was ganz Einfaches. Römer 3, 9. Was nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen, Grieche steht für die Heiden, beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht. Auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Also ich sage mal so, ausschließlicher kann man das nicht mehr formulieren. Gott sagt klipp und klar, so ist der Mensch. Es gibt keinen, der nicht unter der Sünde ist. Es gibt keinen, der verständig ist. Keinen, der gut ist. Keinen einzigen, der nicht in dieser Falle sitzt. Und Römer 5, 12 erklärt das nochmals. Sie sagt ganz einfach, denn gleich wie durch einen Menschen, ist Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, ein doppelter Tod, der geistliche und der menschliche, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, jeder, der ein Nachkomme Adams ist, und das sind wir alle, hat der geistliche Tod in sich und durch diesen geistlichen Tod kommt halt auch der körperliche. Von dem kommt Krankheit, von dem kommt Elend, von dem kommt die Zerrüttung auch psychisch, von dem kommt, dass die Ehe kaputt geht, von dem kommt es, dass wir krank werden, von dem kommt das Neid, Streit, Eifersucht, Elend. Das ganze Elend dieser Welt hat nur eine einzige Wurzel. Das hier, weil die Welt im Bösen ist. Und in 1. Mose 6, Abvers 3, das ist ja die berühmte Passage, hier geht es um Zintflut, wo Gott schon frühzeitig eingreifen musste, weil es schon, also kaum fassbar, kaum ist der Mensch da, geht schon los. Und es heißt hier, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten. Und das ist jetzt interessant, es gibt im Hebräischen zwei Worte für Mensch. Da haben die Übersetzer, egal welche Übersetzung, konnten sich wohl so nicht so richtig entscheiden, was sie tun wollen. Und zwar, die Bibel sagt, der Mensch generell ist Adam. Hier steht Adam. In ganz vielen Bibelstellen steht Enosch. Manchmal siehst du es nicht, da steht auch Mensch. Manchmal steht aber auch der Sterbliche. Also Enosch ist immer der geistliche Tod in sich hat, sterblich ist und darum das Böse hervorbringt. Und hier sagt Gott jetzt, es betrifft alle Menschen, er sagt Adam, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Das muss man noch erklären. Wisst ihr, auch die Wissenschaftler und die ganzen Leute, die haben ja von biblischen Zusammenhängen einfach keine Ahnung. Und das, was sie machen, das ist ihr Spezialgebiet, das ist empirisch erforscht, das ist ja gar nicht falsch. Aber es ist halt so, das ist von der Sünde verblendet. Wisst ihr, wenn du jetzt mal die Bibel genau studierst, dann fällt dir etwas auf. Dann fällt dir auf, um die Erde war ein Wassergürtel. Und dieser Wassergürtel, solange der da war, zwar vor der Sintflut, hat es bewirkt, dass die Leute, zum Beispiel in Methusalem, 969 Jahre alt wurden. Dann kommt dieses Wassergürtel bei der Sintflut als Gericht Gottes runter. Dann ist die ganze Erde wie unter einem Sigmatik-Effekt. Und jeder, wo ein Sigmatik kennt, weiß, das, was lang geht, geht beim Sigmatik schnell. Unter diesem gewaltigen Druck. So hast du heute Spuren von Jahrmillionen, die unter diesem Druck dieser Wassermasse und unter diesem Druck dieses göttlichen Gerichtes einfach relativ schnell über die Bühne gegangen sind. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe nur gelesen, dass wohl die kosmische Strahlung mit dem zu tun hat, wie ein Mensch altert. Und kaum ist diese Sintflut, Gott droht das Gericht an, ist diese Sintflut geschehen, das Wasser ist weg, sagt er, wirst du nur 120 Jahre alt. Zur Davids Zeit nur noch 70 oder 80, zur Zeit der Psalmen. Das heißt, damit ist der Alterungsprozess des Menschen beschleunigt worden. Jetzt wieder durch die Medizin wird wieder ein Stück da dagegen gesteuert. Aber das sind die biblischen Zusammenhänge. Und die Bibel geht dann weiter und sagt, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Wisst ihr, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Die Bibel sagt, die Gedanken des Herzens eines Menschen sind alle Zeit böse. Man kann sagen, oh, es stimmt doch nicht, manche Dinge sind doch gut. Die Bibel sagt, klipp und klar ist böse. Es ist ja das Teuflische, dass ein Mensch Gutes tun kann, lieb sein kann und trotzdem dahinter steckt die Bosheit. So beurteilt es Gott und sagt, letztendlich ist die Bosheit der Trieb. Ein Mensch ist zum anderen ganz lieb, aber nicht, weil er lieb ist, sondern weil er Interesse an dem hat. Versteht ihr? Man muss einfach mal sehr. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie schnell das umschlagen kann, ihr kennt ja die Geschichte der Tamar. Diese Geschichte, auch im Alten Testament. Und da siehst du, wie Liebe blitzschnell, wenn sie von der Bosheit gestört ist, in Hass umschlägt. Das ist auch der Grund, warum viele eher kaputt sind. Wisst ihr, man muss einfach sagen, die Bibel ist ein vollkommen logisches Werk der Wahrheit. Wenn du das logisch aufnimmst, dann kannst du das 100% erkennen, was da alles dahinter ist. Und sonst kommt Gottes seine Gnade. In Johannes 3,16, dieser ganz wichtige Vers, der Mensch, der in dieser Falle sitzt, der ja keine Chance hat. Bis er nochmal zum Erlösungswerk, man muss sich das ja vergegenwärtigen. Gott sagt selber im mosaischen Gesetz, du musst das, was du zerstört hast, steht in 2. Mose, du musst das, was du zerstört hast, wiederbringen. Das musst du ersetzen. Du musst Ersatz leisten. Der Mensch hat beim Sündenfall Adam Leben zerstört. Jetzt ist halt so, Eva hatte kein Leben mehr, Adam hatte kein Leben mehr. Jedes Kind, das geboren wurde, hatte in den Genen der geistliche Tod, sie hatten alle kein Leben mehr. Das muss man einfach sehen. Und Gott fordert das und sagt, damit bist du erledigt, du hast keine Chance als Mensch. Also musste Gott handeln. Also musste ein Mensch geboren werden, der Leben hatte. Er musste ein richtiger Mensch sein. Er musste Blut haben, weil 3. Mose 17 sagt wieder, das Leben ist im Blut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Blut musste stellvertretend vergossen werden für die Sünden. Jetzt kannst du einen Menschen nehmen und für den letztendlich Sühnung schaffen. Für Adam hätte man das machen können. Ein Mensch tritt auf und macht es für Adam. Dann hätte Gott nochmal einen Menschen schaffen müssen. Für Eva nochmal einen Menschen für Millionen. Das hat er ganz einfach geregelt. Der Mensch, der geboren wurde, war sein eigener Sohn, der vorher bei ihm in der Lichtswelt war, präexistent. Und er war innerlich der Sohn Gottes, er hatte den Wert der Gottheit und insofern hat ein Mensch gereicht, um die ganze Menschheit zu erlösen. Nämlich das kostbare und teure Blut Jesu hat den Wert der Gottheit und von daher hätte er Milliarden von Universen und Welten erlösen können, wenn er hätte wollen. Das muss ich einfach vergegenwärtigen. Es hat 100-mal gereicht für uns, für unseren Planeten. Johannes 3,16, ungeheure Gnade, dass Gott das getan hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Habt ihr vorher gesehen, was steht in unserer ersten Bibelstelle? Die Welt ist dem Böse, diese böse Welt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da hat der Herr Jesus gegeben. Und da steht Agapao. Agape, Agapao, das bedeutet im Griechischen, was anders wie wir das Denken, auch das, was man mit Liebe bezeichnet. Wisst ihr, mit Liebe wird ja viel bezeichnet. Zum Beispiel in unserem Unterbewusstsein ist immer der Grundtenor der Affenliebe. Affenliebe bezeichnet man ja eine Liebe, die nur auf Sympathie basiert. Also den ich leiden kann, den liebe ich und den ich nicht leiden kann, den liebe ich nicht. So ist, und wer mir sympathisch ist, dem tue ich Gutes, wer mir nicht sympathisch ist, dem tue ich nicht Gutes. Das ist ja bei allen so, ist selbst bei den Gläubigen so. Das ist einfach der Mensch. Aber jetzt kommt das Problem. Agapao heißt was anderes. Das Wort bedeutet, für einen Dritten, mit einem unverbrüchlich festen Wille, der sich durch nichts abhalten lässt, der sich durch nichts erschüttern lässt, dem Dritten, egal ob ich ihn leiden kann, egal, ob er mir sympathisch ist, es spielt überhaupt keine Rolle, für den Dritten das Beste zu suchen, was für ihn das Allerbeste ist, egal, was es mich kostet, Gott hat es seinen Sohn gekostet, oder egal, was es der Menschen kostet. Das heißt, das ist was völlig anderes. Wisst ihr, jetzt kommen wir gleich nachher zu dem Problem. Warum verfolgt die Welt uns Gläubige? Das ist ja nicht logisch. Man könnte ja sagen, das sind ja die, die nicht verdorbt sind, das sind ja die, die sauber sind, das sind die nicht lügen, das sind die, die anständig sind, das sind die nach menschlichem Messen nicht in der Sünde leben und diesen Dreck dieser Welt nicht tun. Warum ist die Welt gegen die, die eigentlich in Ordnung sind? Sehen wir nachher. Kolosser 1,13. Jetzt kommt halt dieses Wunderbare, das hier passiert ist. Mit der Errettung, wenn ein Mensch diese Erlösung, die Gott der Vater uns gegeben hat, indem er seinen Sohn hat Mensch werden lassen und ihn uns gab, wenn das jemand annimmt, so wie es in Johannes 1,12 steht, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, oder Apostelgeschichte 26, 18, wenn sich jemand von ganzem Herzen bekehrt, der Herr Jesus aufnimmt, dann sagt die Bibel, er hat uns errettet. Und jetzt haben wir wieder ein Problem. Die deutsche Sprache hat keine zwei Worte für das, was hier steht. Und zwar, errettet gibt es im Griechischen das Wort sozo, das ist Wortwurzel zu soter, zum Retter, heilend, noch Lutherdeutsch. Und sozo heißt retten, unter anderem, um in den Himmel zu kommen. Das ist die geistliche Errettung. Dann gibt es ein zweites Wort, die heißt ruomai. Das ist ein Wort, das bedeutet aus einer Not retten, aus einer Situation. Das ist SOS, save our souls. Das heißt, wenn jemand wirklich in großer Gefahr ist, dann rettet er ihn. Das steht hier. Hier steht ruomai. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Er hat uns praktisch gerettet. Er hat nicht nur gerettet, dass wir in den Himmel kommen. Dann wäre hier sozo gestanden. Sondern die Bibel meint was ganz anderes. Er hat uns aus dieser Herrschaft des Teufels, aus dem Bösen heraus so gerettet, dass es uns nichts mehr anhaben kann. Das ist der Gedanke. Und zwar aus der Herrschaft der Finsternis. Da steht Exousia. Exousia ist die Vollmacht. Das heißt, diese Macht und diese Vollmacht, die die Finsternis hat, ist für die Gläubiger ausgeschalten. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, ich bin nicht mehr willkürlich im Teufel ausgeliefert und die Finsternis mächte, weil er mich errettet hat in der Wiedergeburt. Jetzt sagt die Bibel, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das heißt, mit der Vergebung der Sünde, mit der Wiedergeburt, mit der Errettung, bin ich nicht nur aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgenommen, sondern bin parallel dazu, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ins Reich Gottes hineingefügt. Jetzt kommen wir schon dem Problem von unserer Bibelstelle von Matthäus 5, Vers 10 nahe. Wenn die Welt uns verfolgt, und es gab auch die fromme Welt, die die Gläubiger verfolgt hat. Ich möchte nicht verhehlen, was die Reformatoren teilweise getan haben. Wir haben das Büchle oben. Zwingli hat seinen besten Freund, oder früherer bester Freund, der Felix Manz, ersäufen lassen am 5. Januar im kalten Zürichsee. Das muss ich einfach sagen. Also, das heißt, hier haben wir ein Problem. Und zwar, wir gehören zu einem anderen Reich. Und wenn die Welt uns verfolgt, dann prallen zwei Reiche aufeinander. Habt ihr die erste Bibelstelle gesehen? Wir sind aus Gott. Das ist das Reich, wo wir hingehören. Aber die Welt, die zum Reich des Teufels gehört, ist praktisch der Gegenpol. Jetzt prallen die aufeinander. Das muss man sich vergegenwärtigen. Kolosser 1, 13 und 14 ist ungeheuer wichtig. Aber auch 1. Petrus 2, 11. Sonst versteht man das nicht. Sonst denkt man, naja, sie mögen uns in Ruhe lassen. Es ist immer so, das ist ein Grundsatz. 1. Petrus 2,11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Da steht ein Wort, das meint praktisch, dass wir kein Bürgerrecht haben. Das heißt, wir gehören nicht dazu. Das heißt, wir gehören wesensmäßig nicht zu dieser Welt. Wir haben kein Bürgerrecht. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig. Wir haben zwei Pässe. Ich habe einen Pass von der Bundesrepublik Deutschland. Das betrifft mein irdisches Leben. Das betrifft Seele und Körper von mir. Ich habe einen zweiten Pass. Das ist der Geist der Sohnschaft. Arabon, sagt die Bibel. Das ist das Pfand. Das ist der Pass, der mich zum Bürger des Himmels macht. Das ist mein zweiter Pass. Das heißt, ich habe doppelte Staatsbürgerschaft. Eine weltliche und eine geistliche. Die Welt versteht es nicht. Aber sie sieht es, sie ahnt es und die Finsternismächte stachelt sie auf gegen die Leute, die ohne Bürgerrecht in dieser Welt sind, die Fremdlinge und Gäste auf Erden sind. Weil er sagt wieder, ihr seid anders. Ihr enthaltet euch oder sollt euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthalten. Ihr sollt einen guten Wandel führen unter den Heiden und so weiter und so weiter. Und die Welt soll es sehen. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Und man kann unsere Bibelstelle aus der Bergpredigt in keinster Weise verstehen, wenn man nicht versteht, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen. Das hat nur mit dem Zusammenprall der Welten zu tun. Und im nächsten Vers 11, so Gott will, werden wir es das nächste Mal studieren, da geht es noch weiter. Aber jetzt gehen wir mal zum Grundsatz. Philipper 3, 20. Unser Bürgerrecht. Ist jetzt interessant, wie das Wort heißt im Griechischen. Das heißt Politeuma. Da kommt unsere Politik her. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also die Bibel sagt klipp und klar, du gehörst zu einer anderen Welt, aber dein Leib, da sitzt auch die Krankheit, dein Leib. Und wenn Geist und Leib zusammenkommen, dann steht die Seele. Das ist ja der Mittelbereich. Er sagt hier klipp und klar, und das ist ein ganz zentraler Punkt, die Erlösung vom Rest kann erst geschehen, praktisch, wenn der Herr Jesus unseren Leib mit seiner Auferstehungskraft verwandelt. Das heißt, bei der Auferstehung der Toten, sprich bei der Entrückung der Gemeinde, bei der Wiederkunft Jesu. Und bis dahin haben wir ja im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, er sagt ja 2 Denare, einen für den Geist, einen für die Seele. Das haben wir, da haben wir völlige Erlösung, aber nicht für den Körper. Das muss uns einfach klar sein, das ist Realität. Wisst ihr, jetzt kommt eigentlich das Problem, dass wir hier in dieser Erde Kampf haben und Elend und Not und Krankheit. Wir haben eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, mehr Ärger wie ein Nicht-Wiedergeborener. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir nicht nur das gleiche Elend im Hals haben, vom Sündenfall her, weil unser Körper ja noch da ist, sondern wir haben dann auch noch die Ärgriffe Satans, der uns kaputt machen will. Aber wir haben natürlich wieder eine Waffe, wo die Welt gar keine Ahnung davon hat. Wir haben das Gebet, wo wir den Arm Gottes bewegen können. Wir sind Bürger eines anderen Reiches und der König dieses anderen Reiches kämpft für uns und arbeitet für uns. Und wir haben eine Lösung und sie haben keine Lösung. Von der sind wir immer noch besser dran. Epheser 2, 6 erklärt es noch tiefer. Sie sagt hier, er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da steht im Griechischen überhimmlischen. Das heißt, damit meint er nicht den Lufthimmel, sondern der wirkliche Himmel. Das heißt, unser Geist ist zwar in uns, hat aber eine direkte Verbindung in die himmlischen Orte. Das heißt, ich sage es jetzt mal vorsichtig, die Finsternismächte wissen das auch, dass wir direkt mit der himmlischen Welt verbunden sind. Wir haben ja Hebräer 10, 19, diesen lebendigen Weg durch den Dämonengürtel hindurch bis ins innerste Heiligtum. Wir haben eine Verbindung. Das hat die Welt alles gar nicht. Die Welt, wisst ihr, irgendwo ist das ein Mischmasch, dass sie uns beneidet. Auf die andere Art ist sie wütend, weil es bei ihrer nicht so geht. Und zum Zweiten stachelt sie der Teufel an, weil er nämlich ihnen auch sagt, das sind eure Feinde. Die Störfriede, so war es immer in der Kirchengeschichte. Johannes 15, 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Da steht jetzt nicht Agapao. Da steht Phileo. Das ist die Affenliebe. Entschuldigung, wie ich das Wort benutze. Aber das ist die seelische Liebe. Die ist nicht unbedingt schlecht. Die hat auch ihr Recht. Aber hier zeigt die Bibel, die Welt hat ja keinen Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, die Liebe Gottes, die Agape, ist durch der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen. Römer 5, 1, Folgeverse. Und die Welt hat bloß Phileo. Die hat sonst nichts. Die hat nur seelische Liebe. Die hat keine. Wisst ihr, was heißt? Entschuldigung, wenn ich mal ganz brutal sage. Von daher kann jemand, der nicht wiedergeboren ist, es nicht zu 100% mit mir gut meinen. Punkt. Ein Gläubiger kann es nur so weit mit mir gut meinen, wie er im Geist wandelt. Punkt. Einfach Fakt. Er sagt weiter, weil ihr aber nicht von der Welt seid, wir gehören nicht zu dieser Welt, wir sind Bürger der anderen Welt, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, wie hat er uns erwählt, in Christus, mit diesem vollkommenen Opfer. Darum, das heißt, weil wir gerettet sind, hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, dass ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist so, sie haben der Jesus gehasst und darum hasst sie uns. Und dass die Welt uns hasst, die Gläubige, ist völlig normal. Ich sage mal, mein Kollege hat mich ja wohl nicht gehasst in dem Sinn, aber irgendwo ist das Finsternis, was sie geprägt hat, ist manchmal durchgebrochen. Und ich sage es mal so, das kann jetzt, je nachdem, wie die Umstände sind, da gibt auch Gott vorlaufende Gnade, indem er zum Beispiel eine Phase gibt, wo wir unsere Ruhe haben und alles, kann das sich alles in Grenze halten, alles lieb, friedlich und gut sein. Aber wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir haben die antichristliche Zeit. Jerusalem ist zurückerobert, 1967. Ist die 68er Generation geboren worden. Da ist der Okkultismus gekommen, durch die Musik unter anderem. Da ist der offene Okkultismus gekommen. Da kam die sexuelle Revolution. Da kam die Unmoral. Da ist die Satanskirche gegründet worden. Da sind Teile Verführungen aufgebrochen, wie zum Beispiel katholische, charismatische Bewegung. Da sind Dinge aufgebrochen, vermischte Dinge, die gefährlich sind. Da ist der erste Satellit hochgeschossen worden, durch den man dann letztendlich, ganz gefährlich, jetzt die heutige Mediengesellschaft hat. Die heutige Mediengesellschaft kannst du nur wahrnehmen und mit dem kannst du auch 2. Timotheus 3, 1 und Folgeverse erklären, dass ein Mensch vollkommen anders wird. Die Menschen werden vollkommen programmiert. Das alles ist geschehen und ist jetzt einfach Fakt. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel, drum hasst uns diese Welt, weil wir anders sind, weil wir zur anderen Welt gehören. Und dann in 1. Korinther 1, Vers 30, unser Text lautet ja, um der Gerechtigkeit willen. Also nochmals, das muss klar sein, es geht um Gerechtigkeit. Und beim nächsten Vers geht es um Jesu Wille. 1,30 sagt, denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das, den habe ich zugefügt, weil, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, das ist der Grund für unsere Bibelstelle. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben Heiligung. Wir sind geheiligt durch den Heiligen Geist. Wir haben Erlösung. Wisst ihr, was Erlösung heißt? Das Wort Apollutros, das ist ein ganz einfaches Wort. Das heißt ganz einfach, ich bin irgendwo angebunden und jetzt geht jemand hin und bindet mich los. Das heißt, ich bin an den nicht mehr gebunden. Das ist Erlösung. Ich bin an den Teufel nicht mehr gebunden. Ich bin an die Sünde nicht mehr gebunden. Ich bin an letztendlich auch mein eigenes Ich nicht mehr gebunden. Ich bin frei. Wäre auch die Menschen nicht mehr gebunden. Das heißt Apollutrosis, Erlösung. Ist ja. Und was soll ich jetzt sagen? Ich kann es auch nicht erklären, wieso ein Mensch das instinktiv als Bedrohung empfindet. Ich vermute, ich weiß es nicht, die Bibel sagt es eigentlich nicht, warum. Sie sagt, es ist um Jesu Wille, es ist auch um dieser Gerechtigkeit Wille, die ich habe. Wir kommen nachher zu der Gerechtigkeit. Aber sie tut es wohl instinktiv. Instinktiv hat sie eigentlich einen Hass auf die Gläubigen. Das kann sich ganz einfach in Vorbehalte, Antipathie, in vielen Dingen äußern. Aber 2. Timotheus 3,12 sagt jetzt eine ganz radikale Aussage ohne Einschränkung. Und alle, gibt es keine Ausnahme. Alle, die gottesfürchtig leben wollen oder gottselig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Wisst ihr, damit sagt die Bibel, wenn du als Gläubiger nicht gottesfürchtig oder nicht gottselig lebst, hast du deine Ruhe, großteils. Außer wenn die Verfolgung dann richtig hervorbricht, dann kommen die alle drin. Aber wenn du tatsächlich wirklich ernst machst und gottesfürchtig lebst in dieser Welt, siehst du automatisch Verfolgung auf dich. Und das ist das, was die Bibel sagt mit Gerechtigkeit. Sobald du die Gerechtigkeit Gottes auslebst, siehst du das Negative auf dich. Du kannst natürlich, wie die Bibel sagt, das dämpfen, indem du Gutes tust. Die Bibel lehrt ganz klar, du kannst doch Gutes tun, teilweise auch diese Menschen zur Ruhe bringen, du kannst hier wirklich dir einen Freiraum schaffen. Aber ich kann das Problem, dass die zwei Welten aufeinander prallen, kann ich leider nicht abschaffen. Wenn ich das könnte, würde ich es tun. Kann ich aber nicht. Und die Bibel sagt ganz klar, es werden alle verfolgt werden. Jetzt erklärt er das in 13. Das ist jetzt interessant. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Damit sagt die Bibel doch ganz einfach, ein Teil von den Menschen macht es mit Absicht, ein Teil ist bloß, ich sage mal so, Mitläufer, der das tut, weil er verführt wird. Wisst ihr, es war doch genauso. Ihr müsst euch einmal mit Hitler, mit dem Dritten Reich auseinandersetzen. Oder mit Stalin, oder mit Mao, oder mit allen diesen Gewaltherrschern. Ihr könnt auch anfangen bei Nero, ihr könnt zum Napoleon gehen, ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Dann seht ihr immer, es hat ein paar Köpfe gehabt, die das aus letzter böser Überzeugung getan haben. Und da sind immer Leute, die laufen mit. Und das ist das, was hier geschrieben steht. Aber sie sagt jetzt etwas, das ist halt schlimm. Sie sagt, das, was von dieser Welt kommt, ist Betrug. Und dieser Betrug, der steigert sich. Sie werden es immer schlimmer treiben. Und die Verführung wird immer schlimmer werden. Wisst ihr, wir sehen das jetzt derzeit in der Welt. Was passiert? Das ist ja eine ungeheure Steigerung. Ich bin Jahrgang 1951, ich sage es mal ganz hart. Wo ich als Kind aufgewachsen bin, haben völlig andere Regeln gegolten. In der Schule haben völlig andere Regeln gegolten. Selbst im Sportverein. Ich bin hier in dieser Kleinstadt Taifinger aufgewachsen. Da hast du Regeln gehabt, die waren, sagen wir so, bürgerlich vom christlichen Weltbild her geprägt. Da war alles klar. Ich habe eine Bäckerei gehört. Meine Eltern haben mir gesagt, was man tut und nicht tut. Die haben mir gesagt, was ist Erstand und nicht Erstand. Wisst ihr, es ging relativ hart. Und das hat man durchgesetzt. Und wenn ich heimgekommen bin und gesagt habe, der Lehrer hat mir eine gescheuert, das habe ich besser gar nicht gesagt, dann habe ich die zweite gescheuert gekriegt. Das war halt so. Ist ja. Vielleicht auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, was ich da jetzt ausgefressen hatte, dass, wisst ihr, auf Anstand, auf Regeln, auf Grundsätze Wert gelegen. Jetzt kommt halt das Problem. Mit der Rückeroberung Jerusalems endet die Zeit der Heiden, auch diese Zeit des Aufbaus. Das sagt dir jeder Wissenschaftler, der sich mit den Entwicklungen von Völkern beschäftigt. Unwin, möchte ich nochmal betonen, diese berühmte Studie. In der Regel, wenn Gesellschaft aufstrebend ist, zum Beispiel nach einem Krieg, dann ist sie eher puritanisch. Dann ist sie eher so, dass sie die biblischen Prinzipien einhält, dass sie nicht im Laster lebt. Dann schafft sie, dann werkelt sie und dann versucht sie aufzubauen. Und da hast du das fast nicht. Und je mehr es degeneriert, und ab 67 ist passiert, ich kann euch das, könnt euch Listen machen. Es ging wahrscheinlich seitenweise, 66, 67, 68, 1970 der Paragraph von Gotteslästerung abgeschafft. Wisst ihr, ich müsste euch überlegen. Ich darf Gott lästern, aber keine Religionsgemeinschaft. Entschuldigung, ist doch Römer 1. Sie haben die Menschen mehr verehrt wie Gott. Das ist bei uns alles normal. Wisst ihr, aber das ist nicht aus dem hohlen Bauch gekommen. Nicht überfallartig, sondern das ist, seit die Zeit der Heide zu Ende geht, also seit die Endzeit ihre Endphase geht, ist das langsam entwickelt worden von den Finsternismächten, vom Zeitgeist. Und jetzt passiert genau das, was in Vers 13 steht. Es wird immer schlimmer, es steigert sich, es wird immer schneller, immer radikaler. Die Verführung geht immer extremer voran. Ich habe mal zu meinem Kollegen gesagt, also ich sage es ehrlich, vielleicht würde ich es heute in der Art nicht mehr tun. Ich habe mal zu ihnen gesagt, die Bombe werdet auf Deutschland fallen, das war ich relativ frisch bekehrt, die 70er Jahre, die Bombe werdet auf Deutschland fallen, weil ihr in Hurerei lebt. Er hat gesagt, ihr lebt so, dass ihr Gott reizt, wenn ich gewusst hätte, was da noch kommt. Das ist ja das, was damals zu meiner Zeit war, ist ja gar nichts gewesen im Vergleich zu dem, was heute, was müsste ich heute zu denen sagen? Und das ist halt das Problem, es reift aus, das Böse reift aus und jetzt kommen wir wieder zu dem erster Bibelvers, die Welt ist im Bösen, wir gehören aber zu Gott. Kolosser 1,13, wir gehören zum Leib Christi, wir sind in ein anderes Reich versetzt. 1. Petrus 2,11, wir sind Fremdlinge auf Erden, aber die Welt ist hier. Wisst ihr, das ist Fakt, die prallen aufeinander, das kannst du nicht verhindern. Und jetzt kommt der Unterschied. Unsere Situation heute ist extremer wie die nach dem Krieg. Das ist einfach so. Wir sind in der Endphase der Endzeit, wir haben das Verderben näher vor der Haustür, als die es hatten. Und die Bibel hat das ja gewusst und der Jesus hat das gewusst. Und auch als hier die Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert wurde, war das alles klar. In Apostelgeschichte 14, 22 sagt die Bibel, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger. Entschuldigung, man muss die Seelen der Jünger stärken. Das heißt, mein Geist muss man nicht stärken, der ist wiedergeboren. Da sitzt letztendlich in meinem Geist ist eine Wohnung für den Heiligen Geist. Aber meine Seele ist der Kampfplatz und meine Seele steuert wieder, was ich mit dem Körper mache. Das ist ganz einfach. Wandlich im Geist beherrscht der Heilige Geist meinen Seelenbereich und dann wird mein Körper das genau tun, was der Heilige Geist, meinem wiedergeborenen Geist, sagt. Und das werde ich meiner Seele sagen. Das sind Automatismen. Und die wiederum wird das tun, was dann aus dem rauskommt. Und die wird keine Sünde produzieren. Wandelt aber ein Gläubiger nicht im Geist oder ist jemand nicht wiedergeboren, ist die Seele frei. Und dann kommen wir zu Epheser, und das ist ein wichtiger Punkt. Zwei, die ersten drei Verse, wo ganz einfach sagt, dass der Teufel über Gedanken diesen seelischen Bereich, diesen Fleischesbereich steuert. Wisst ihr, und dann letztendlich kommt eben das Problem, dass wir hier diesen Kampf in unseren Seelen haben, dass wir geistlich bleiben, dass wir, weil ihr Seele ist der Wille, in der Seele ist das Gewissen, in der Seele ist das Gefühl. Hier entscheide ich auch, ob ich im Geiste wandle oder nicht. Drum ist der Kampf hier. Und drum muss Paulus sagen, dass die Seele der Jünger gestärkt werden müssen. Jetzt erklärt er es ihnen. Und ermahnen sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Das heißt, ich kann das nur, weil ich den Geist des Glaubens habe, 2. Korinther 4, 13. Ich kann das nur im Glauben letztendlich, soll ich es mal in der Sportsprache eher formulieren, kontern. Ich kann da bloß dagegen gehen, durch Glaube. Ich muss dem im Glaube begegnen. Weil die Bibel sagt, und sagten ihnen, dass wir, die Gläubigen, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist kein Kann, sondern das ist ein Muss. Das heißt, solange wir auf der Erde sind, bis wir ins Reich Gottes endgültig eingehen, wir werden nachher die fünf Erscheinungsformen sehen, da ist jetzt hier die Wiederkunft Jesu gemeint, bis wir ins Reich Gottes eingehen, und zwar mit dem Leib auch, dass wir verwandelt werden, bis zu dem Zeitpunkt werden wir Bedrängnisse haben. Und das Wort Bedrängnis ist ein hochinteressantes Wort. Das heißt Glipsis. Und dieses Wort bedeutet das, also das bedeutet nicht Verfolgung, sondern das ist was anderes. Verfolgung kann diese Bedrängnis für die Seele bedeuten. Aber für die Bedrängnis der Seele kann mein schlechtes Gewissen stehen. Für die Bedrängnis der Seele kann Streit stehen. Für die Bedrängnis der Seele kann Verzweiflung über meine Unfähigkeit stehen. Für die Bedrängnis der Seele kann alles stehen. Weil die Bedrängnis ist das. Die Mädchen wissen es wahrscheinlich nicht, aber die Buben haben das gewusst. Ich weiß nicht, ob man das heute macht. Zu meiner Zeit war mit die beliebteste Form der milden Folter, die ist auf dem Schulhof abgelaufen, dass der stärker war wie du, einfach gekommen ist, hat dich in den Schwitzkasten genommen. Das heißt, er hat deinen Kopf hier in die Armbeuge genommen und hat er zudreht. Und das war jetzt nicht gefährlich, das hat auch nicht wirklich wehgetan, aber es war vollständig ekelhaft und unangenehm und hinterher hast du feurige Ohren gehabt und es war, solange der dich gehabt hat, sowas von ekelig, das kannst du nicht beschreiben. Und genau das ist Glipsis. Das ist Glipsis. Du willst am liebsten davonlaufen, du hast nur einen Wunsch, hoffentlich hört er bald auf. Das, was hier gemeint ist, sind die seelischen Wirkungen. Aber jetzt mache ich mal eine Pause. Jetzt sagt nämlich der Herr Jesus, glückselig, wenn du das hast. Boah, was meint er? Also er hat jetzt nicht die Glipsis gemeint, sondern die Verfolgung. Wisst ihr, was er meint? Jetzt sei es mal vorsichtig. Der Jesus meint, du bist glückselig, weil es ist um der Gerechtigkeit willen. Glückselig bist du, weil das ist ein Beweis, dass du gläubig bist. Er sagt, du bist glückselig, weil du die Gerechtigkeit hast. Und weil du gerettet bist, weil du die Gerechtigkeit hast, praktisch das erlebst, bist du glückselig. Jetzt gehe ich weiter. Wenn man jetzt die andere Bibelstelle, das ging zu weit heute Abend, aber wenn man die alle dazu nimmt, dann siehst du, dass die Bibel dann praktisch das auch so beschreibt, wenn ich im Geiste wandle, treibt mich das näher zum Herr Jesus. Wenn ich nicht im Geiste wandle, zerreibt es mich. Aber es kann helfen, dass ich zum Herr Jesus näher hingetrieben werde. Aber ganz wichtig ist, Verfolgung hat immer die Komponente, dass ein Beweis ist, dass ich gerecht bin, dass ich ein Gotteskind bin, weil unter Gerechtigkeit willen werde ich verfolgt. Und das ist praktisch etwas, das gehört zu meinem Bürgerrecht. Und ist insofern wunderbar. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz üblen Kapitel. Galater 4,29. Das gehört nämlich hier auch dazu. Das ist jetzt eine Form der Verfolgung, die der Herr Jesus pauschal genannt hat. Da sagt die Bibel, doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Wisst ihr, was heißt? Hier sind wir jetzt plötzlich auf einer anderen Ebene. Alle anderen Bibelstellen beschreiben die weltliche Gegnerschaft. Aber hier sagt er ausdrücklich, Geistgeboren, Fleischgeboren steht sich gegenüber. Wisst ihr, das, was bei Zwingli passiert ist, ich sage kein Urteil, weil ich weiß es nicht, das weiß nur Gott. Aber es ist in der Kirchengeschichte einfach Fakt. Die nicht echten Gläubigen, die nämlich vom Fleisch geboren sind, also die Adamskinder sind, damit Kinder des Teufels, haben immer, immer mit ihrer Frömmigkeit die Wiedergeborenen verfolgt. Als die Katholiken zum Beispiel die Katharer ausrotten mussten oder wollten, sie mussten das ja tun, weil die Katharer wurden ihnen immer gefährlicher. Das war ja eine sich ausbreitende Bewegung. Das ist eine Bewegung, die es heute zum Glück nicht mehr gibt, weil die waren auch verirrt, die haben das Conasolmentum geglaubt. Die haben geglaubt, wenn die Reinigung über sie geht und sie der Heilige Geist empfangen in der Wiedergeburt, dass sie dann versiegelt sind. Das stimmt alles. Passiert aber in der Wiedergeburt. Aber jetzt haben sie aus dem einen völlig falschen Schluss gezogen. Sie sind nämlich hingegangen und haben gesagt, das heißt, jetzt haben wir es. Jetzt haben sie gesagt, jetzt wollen wir unsere Ruhe. Und dann sind die hingelegen, haben sich verhungern lassen, dass es nicht verliert. Muss ich mir mal vorstellen. Die haben sich verhungern lassen. Die haben aufs Bett gelegen und nichts mehr gegessen. Oder die Katholiken, wenn sie erwischt haben, haben sie bei lebendigem Leib verbrannt. Und dann haben die Katholiken, um die Katharer auszurotten, wisst ihr, Katharos ist das Reine. Das muss man jetzt einfach sehen. Katar reinigt unsere Atemwege. Wisst ihr, und das griechische Wort meint die Reinen. Und die Katholiken haben ja damals auch unter dem römischen Diktat und unter diesen Päpsten haben ja wirklich wie Sodom und Gomorra teilweise gelebt. Ich denke bloß einmal an die Borgia-Zeit. Und jetzt kommt hier eine Bewegung, die vollkommene Reinheit predigt, die sogar so extrem ist, dass sie sagt, wir wollen so heilig und so rein sein, dass wir möglichst nicht heiraten, dass wir sogar hingehen und keine warme Speise mehr essen. War nicht alles übertrieben und unbiblisch, da sind sie weggelaufen. Aber das war eine Erklage für die. Und jetzt sind die einfach hingegangen, die Katholiken, und haben die verfolgt und ausgerottet. Und da gibt es eine furchtbare Geschichte. Die haben dann gesagt, haben sie die Stadt umzingelt, dann haben sie zu dem Feldherr gesagt, in dieser Stadt hat es ganz viele Katharer, aber auch ganz viele Katholiken. Wie sollen wir die unterscheiden? Dann hat er einen Satz gesagt, der ist berühmt geworden. Der Herr kennt die Seinen, zu Deutsch bringt alle um. Der Herr kennt die Seinen, bringt alle um. Er hat praktisch gesagt, weiß ich auch nicht, geht einfach hin und bringt sie um, dann wird es schon recht sein. Wisst ihr, und das ist halt so, wenn du mal Leute hast, die religiös sind, nicht wiedergeboren, dann werden sie immer, wenn sie auf Reinheit treffen, immer wenn sie auf Heiligkeit treffen, immer wenn sie auf Wahrheit treffen, statt auf Lüge, werden sie allergisch reagieren. Wie krass das geht, das kann ich nicht sagen. Wisst ihr, aber du kannst es nicht erklären, Kirchengeschichte. Da ist in der Kirchengeschichte immer wieder Leute, die selber verfolgt wurden. Zum Beispiel die Leute, die unter Nero, Diokletian, Decius verfolgt wurden, sind hingegangen. Und Konstantin hat ja nicht die Volkskirche gegründet, sondern Theodosius. Also Konstantin hat bloß einmal ein Edikt der Toleranz gegeben und dann ist es zur Volkskirche geworden. Und spätestens als die Volkskirche war, haben die Leute, die vorher verfolgt wurden, sofort wieder die anderen, die nicht ihre Linie gingen, den aufkommenden Sakramentalismus, haben sie verfolgt. Wisst ihr, das ist das Problem. Das heißt, du kriegst Verfolgung nicht nur von der Welt, sondern du kriegst Verfolgung von einer Frömmigkeit, die nicht biblisch ist. von einer Frömmigkeit, von Leuten, die sich vielleicht sogar zum Christentum bekennen, aber nicht wiedergeboren sind, dass die sind ja dann noch im Fleisch geboren, dass die trotz aller Frömmigkeit, trotz allem Christentum, trotzdem allem uns verfolgen werden, ist klar. Da brauchen wir keine Illusion zu haben. Jetzt kommen wir natürlich zum Problem. Damit werden die Gläubigen und die Wiedergeborenen wieder ein ganz kleines Häuflein. Jetzt sagt der Jesus, aber ihr, die ihr die Gerechtigkeit habt, ihr seid glückselig. Jetzt kommt das Problem. Und das Problem ist ja ganz einfach. Ich weiß nicht, was kommt. Ich kann auch die Endzeit nicht lehrmäßig auseinandernehmen, weil wir ein Problem haben. Wir haben das Problem, dass selbst in der Offenbarung es in Offenbarung 10 sieben Donner gibt. Und diese sieben Donner, von denen hat Gott gesagt, schreib es nicht auf. Wisst ihr, es kann jetzt sein, dass die Islamisierung, die über die westliche Welt geht, ein Donner ist. Es kann sein, dass AIDS, das vorher als Strafe für bestimmte Sünde von Gott gegeben wurde, ein Donner ist. Es ist möglich, dass diese Donner alles möglich sind. Das heißt, wir können es nicht berechnen, wir wissen nicht, was kommt. Aber wichtig ist, egal was kommt, gesteuert wird unser ganzes Verhalten, wenn wir Kinder der Gerechtigkeit sind, Kinder Gottes, wiedergeboren, gewaschen im Blut Jesu, es wird gesteuert von unserer Gesinnung. Und Hebräer 10, 32 beschreibt dann bei den Glaubenshelden, was da für eine Einstellung war. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Da er teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen, damals wieder unser Bedrängnis, öffentlich preisgegeben war, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen, das ist jetzt volle Verfolgung. Und es ging ja dann auch teilweise auch selbst beim Paulus bis zum Tod. Und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen habt, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Und jetzt sagt er, drum dürft ihr eure Zuversicht nicht wegwerfen, weil da wartet eine große Belohnung. Aber jetzt sagt er doch was ganz klar. Er sagt, du musst eine Einstellung im Prinzip, wenn es hart auf hart geht, entwickeln, die mit Freuden der Stand, den du hast, auch dein Wohlstand opfert. Wisst ihr, haben wir schon überlegt, wenn jetzt jemand kommt, der Haustür klingelt und sagt, geh raus aus dem Haus, ich geh raus. Und dann sagt er, hau ab, lass dich hier nie mehr sehen, ich stehe dann so, wie ich bin, auf der Straße, was ist denn? Ich kann meine Bibel nicht einpacken, ich kann meine Jacke nicht einpacken, ich kann nicht immer die richtigen Schuhe anziehen, gar nichts. Und es wird alles geraubt, das Haus wird dann ausgeräumt. Und jetzt sagt Paulus, ist so, ich gehe davon aus, dass Paulus der Hebräerbrief geschrieben hat, genau. Timotheus gewesen sei, lassen wir es dahin. Auf jeden Fall, wenn das passiert, sag's mal Vorsicht, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Gebe ich ganz offen zu. Jetzt kommt, denn, das erklärt er's, Schlussfolgerung, denn standhaftes Ausharren, das ist dieses Untenbleiben. Einfach das Knick einziehen und sagen, Herr, mach mit mir, was du willst. Hauptsache, ich bleibe bei dieser Gerechtigkeit, ich komme in den Himmel, der Rest ist mir egal. Das ist die Einstellung. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und dann erklärt er ja, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll, er wird nicht auf sich warten lassen. Jetzt können wir sagen, es ging schon 2000 Jahre. Nee, nicht ganz. Für alle diese Leute ist er gekommen, als sie gestorben sind. Wisst ihr? Von daher sind wir immer in Erwartung. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Jetzt haben wir wieder den Schlüssel, durch Glauben geschieht. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wisst ihr, das ist eigentlich jetzt, da kennst du eine Bibelwoche drüber halten, nur über diesen Vers, wie man hier reagiert, wie man reagieren soll, wie das alles geht. Das weiß ich auch nicht. Wisst ihr, aber eins ist sicher, wenn ich die richtige Gesinnung habe und mit der Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, das ist ja ein Wort, wisst ihr, der Teufel ist ja raffiniert. Der sagt zum Beispiel, Gerechtigkeit heißt, alle sind gleich. Das ist völliger Unsinn. Wisst ihr, das ist einfach Fakt. Nach dem Krieg war das so und das wird heute auch so sein. Jetzt machen wir Folgendes. Nehmen wir mal erst, Geld geht kaputt, mit dem rechne ich auch, muss ich ehrlich sagen. Und dann geht zum Beispiel der Staat hin und macht Einheitswährung. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Ich fantasiere jetzt. Jetzt machen wir Einheitswährung. Und dann stehen wir alle vom Rathaus und jeder kommt und kriegt 1.000 Euro. Und mit dem muss er jetzt leben. Dann wirst du nach einem Jahr Reiche und Arme haben. Das ist einfach so. Es gibt keine menschliche Gleichheit. Es gibt keine menschliche Gerechtigkeit im Sinne von alles gleich. Dann kommen die teuflischen Mächte und machen die Bibel in gerechter Sprache, indem sie sagen, da ist Gott immer männlich, wir wollen, dass er mindestens gleichbedeutend weiblich ist. Das ist Gotteslästerung, Entschuldigung. Da kann man jetzt überhaupt nicht sagen, oh, man darf das nicht sagen aus taktischen Gründen, das ist Gotteslästerung. Wisst ihr, das ist ganz einfach, etwas in gerechter Sprache. Wisst ihr, der Mensch hat das Wort Gerechtigkeit verdreht. Die Gerechtigkeit Gottes ist was völlig anderes. Das werden wir nachher sehen. Die Gerechtigkeit Gottes ist völlig von Gott gegeben und hat völlig andere Zielsetzungen. Aber ich möchte zuerst nochmal diese Situation uns ansehen. 1. Petrus 3, 14. Bevor wir die Gerechtigkeit untersuchen. Doch wenn ihr auch leiden solltet, und jetzt hört, was da kommt, das ist Parallelstelle. Das ist das, was wir immer überlesen. Um der Gerechtigkeit willen. Also die Bibel geht davon aus, wenn ich gerecht bin vor Gott, das heißt ganz einfach, mit Gott in Ordnung bin, dann kommt das Leiden. Dann kommt die Verfolgung. In dem Moment, wie du wieder geboren wirst, hast du ein Problem mit dieser Welt. Das ist einfach so. Glückselig seid ihr. Merkt ihr etwas? Das ist die perfekte Parallelstelle zu unserem Text. Er sagt, du bist glückselig, wenn du um der Gerechtigkeit willen leidest. Dort steht, verfolgt wirst. Und jetzt sagt er, was wir tun sollen. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Also wir sollen uns nicht verrückt machen lassen. Wenn man dann weiterliest, dann sagt er, wir sollen den Herr im Herzen heiligen. Das heißt, er sagt zwischen mir und Gott, ich soll gucken, dass ich in Ordnung bin und der Rest spielt zuerst mal keine Rolle. Ja, und dann Matthäus 5, 44 bis 48 sagt was ganz anderes. Ah, wisst ihr, wenn es etwas gibt, das einem Mensch nicht liegt, dann das. Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, Mutter, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er sagt, liebt eure Feinde. Wisst ihr, ich sag's mal so. Wenn ich im Geiste wandle, bin ich ein Lamm. 100%. Bin ich ein Lamm. Wenn ich im Fleisch wandle, bin ich ein Tiger. Das ist Fakt. Ich habe jetzt wieder was gehabt, geistlich. Habe mich aufgeregt bis zum Rand des Kollaps, dass ich kollabiert bin, wundere mich. Wisst ihr, da reagierst du dann auch nicht geistlich. Sondern die Bibel sagt, du sollst deinen Feind lieben, auch wenn er dich verfolgt. Dazu brauchst du einen Wandel im Geist. Dazu muss das, was die Gerechtigkeit beinhaltet, bei dir ausreifen. Jetzt kommen wir zu 2. Korinther 5, 21. Jetzt kommen wir nämlich zu der Gerechtigkeit. Wenn ich um dieser Gerechtigkeit wieder verfolgt werde, dann muss ich auch wissen, was das heißt. Denn hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wisst ihr, Gerechtigkeit von Gottes Seite ist Erlösung. Wisst ihr, was Gerechtigkeit im tiefsten Sinne bedeutet? Ich möchte euch immer ein Beispiel sagen. Ich habe ihn nicht auf dem Zettel, aber das ist egal, ihr kennt es ja. Als David mit der Bathseba Ehebruch begeht und um diese Sünde zu vertuschen, ihren Mann umbringen lässt, indirekt durch seine Truppe, durch seine Heerführer, begeht er ja katastrophale Sünden. Todsünde, die nach mosaischem Gesetz nicht gesühnt werden durften. Wisst du, siehst bei David schon das erste Mal, dass Gott die Erlösung sichtbar macht, nämlich noch mosaische Gesetz wäre weg gewesen. Jetzt geht er hin und betet der 51. Psalm, vor allem Vers 9. Entsündige mich mit Isom, mit dem Büschel, das mir das Blut taucht. Wir wissen ja, dass stellvertretendes Blut Jesu, das seit grundlegender Welt gilt, hier angerechnet wurde. Und jetzt ist was passiert. Jetzt siehst du, wie Gerechtigkeit wirkt. Ich lese uns die Stelle. 1. Könige 14, 8. Dass man das einmal sieht. Nachdem David das getan hat, diese Buße und sich aufs Blut beruft. Wisst ihr, wir haben doch auch nichts anderes getan. Wisst ihr, wo ich mich bekehrt habe, habe ich der Herr gebetet, dass er mir vergibt und mich annimmt. Ich habe mich aufs Blut berufen. Letztendlich, dass er mich, obwohl ich elend bin, annimmt. Und da sagt er zum einem König, der böse war, weil du aber nicht gewesen bist, wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so dass er nur tat, was in meinen Augen recht ist. Entschuldigung, das war doch nicht recht. Wisst ihr, was du da siehst? Kapitel 15 listet Gott auf, dass er das nicht vergessen hat, was er getan hat. Damit siehst du, Gerechtigkeit heißt, die Sünde wird so ausgelöscht, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Er löscht sie aus. Versteht ihr? Warum sagt die Bibel, der Teufel ist der Verkläger der Brüder? Offenbarung 12, ab 10. Ist ganz einfach. Er versucht mich trotzdem zu verklagen, Gott unglaubwürdig zu machen und mir einzureden, dass Gott die Sünde nicht so vergibt, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Es ist weg. Es ist wirklich weg. Ich sage es mal ganz ehrlich. Ich versündige mich entweder in Gedanken, also ich versündige mich ganz selten mit der Tat, das ist eher völlige Ausnahme. Ich versündige mich in Gedanken oder indem mir die Nerven durchgehen, der Gaul durchgeht, schwäbisch, und ich dann entweder verbal, meistens verbal, haue. Wenn mir jetzt das passiert, das ist mir heute schon passiert, was mache ich denn? Dann gehe ich zu meinem Jesus. Ganz einfach. Bekenne ihm das als Sünde, notfalls auch dem Menschen gegenüber. Das ist aber der zweite Schritt erst. Zuerst gehe ich zu meinem Jesus, bitte ihn um Vergebung, dass sein Blut reinigt. Und dann passiert etwas. In dem Moment, wie ich das annehme, passiert Zacharia 3. In Zacharia 3 siehst du, was Verklagung bedeutet und wenn Gott dann die Gerechtigkeit gibt. Das ist ja die Verklagung, wo dann der Jesus als Engel des Herrn sagt, nimm ihm die Kleider weg, die schmutziger, gib ihm den Kopfbund, also bring ihn zurecht, wie wenn er nichts getan hätte. Das heißt, in dem Moment geht der Jesus hin, reinigt meine Sünde so, dass es ist wie beim David, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Es ist weg. Und das ist Gerechtigkeit. Das hat nichts mit dem zu tun, dass alle gleich sind. Das ist eigentlich, naja. Biblisch gesehen, ich sage jetzt ausdrücklich biblisch gesehen, ist Gerechtigkeit das, dass das, was der Jesus getan hat, mir so angerechnet wird, weil er für mich zur Sünde gemacht wurde, weil er für mich verflucht wurde und gestraft wurde, dass Gott dann sagt, er sieht das, was der Jesus getan hat und das rechnet er mir so zu, dass ich bin, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Das ist die biblische Gerechtigkeit. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, das hast du, wenn du wieder geboren bist, das hast du, wenn du im Geist wandelst, wenn du dich reinigen lässt durch Jesu Blut. Und jetzt sagt die Bibel eigentlich etwas, kann man nicht verstehen, das ärgert die Welt. Seht ihr? Das ärgert die. Das sind die Finsternismächte, die sie treiben, die sie reizen. Die Reine sind nicht die Katharer gewesen, die Reine sind die Gläubigen, wie heute. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel was, ich bin jetzt schon sehr weit weg vom Text, ist mir bewusst, aber ich muss dir erklären. Matthäus 5, Vers 10 sagt dann was Wunderbares. Sie sagt, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Jetzt muss ich was sagen. Das hört sich vielleicht jetzt böse an. Es gab auch Gläubige, die sind nicht um der Gerechtigkeit willen verfolgt worden. Die sind verfolgt worden, weil sie ungehorsam waren. Und dann sind sie auch nicht glückselig. Es waren teilweise, ich sage ausdrücklich teilweise, die Hugenotten. Natürlich haben die Katholiken die Hugenotten verfolgt. Und wenn sie das wie die Lämmer ertragen hätten, dann wären sie glückselig. Und die das getan haben, sind glückselig. Aber jetzt haben die Hugenotten einen Führer gehabt, der hieß General Coligny. Und dieser Coligny, der hat eine Frau und die hat ihn angestachelt. Und dann ist er hingegangen und hat etwas getan, was die Bibel ausdrücklich verbietet. Sie haben zum Schwert gegriffen. Und die Bibel sagt, wer zum Schwert greift, kommt um. Und ein Teil der Hugenotten sind keine Märtyrer, sondern sind umgekommen, weil sie zum Schwert gegriffen haben. Das wagt keiner zu sagen. Wisst ihr, wir sind alle überfromm. Wir müssen ehrlich sein. Ein Teil der Hugenotten sind wunderbare Märtyrer gewesen. Aber ein Teil ist gestorben, weil er zum Schwert gegriffen hat. Wisst ihr, und darum sagt die Bibel, glückselig ist nur der, der um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird, weil er ein Gläubiger ist, aber nicht, weil er zum Schwert greift. Jetzt müssen wir aufpassen. Und er sagt, das sind die wahren Gläubigen. Und 1. Korinther 1,30 sagt, der Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das ist ein ganz zentraler Punkt, haben wir ja gelesen. Und Römer 3,26, wir müssen uns einfach bewusst sein, wegen diesen Dingen darf man verfolgt werden, aber wegen allem anderen nicht. Wir müssen uns auf allen anderen Ebenen im Gehorsam Gott gegenüber so benehmen, dass wir nicht verfolgt werden. Da sagt die Bibel, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, da steht Kairos, also der göttliche Zeitpunkt, ist hier gemeint, zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Der dreimal heilige, gerechte Gott rechnet mir die Gerechtigkeit Jesu, der alles bezahlt hat, zu und dann bin ich gerecht, wenn ich wegen dem verfolgt werde. Weil ich ein Gläubiger bin, weil ich gerettet bin, weil ich wiedergeboren bin, weil ich gewaschen bin im Blut Jesu, dann bin ich glückselig, aber nicht, wenn ich mich wehre, wenn ich zum Beispiel zum Schwert greife. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Punkt von der Glückseligpreisung. Und die Bibel sagt jetzt etwas, wenn du verfolgt wirst um der Gerechtigkeit willen, dann musst du wissen, dass das Reich der Himmel dir gehört. Und jetzt, ich habe es nochmal aufgelistet, dass das uns klar ist, das Reich der Himmel ist das Reich Gottes. Das ist Synonym. Und das Reich Gottes hat 5 Erscheinungsformen. Und die erste, das ist hier Daniel 7,27, das ist das verheißene Reich, dass nämlich ein König kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Reich Gottes ist immer dort, wo der König ist. Nur dort, wo der König ist, ist das Reich Gottes. Und der Herr Jesus ist dort noch nicht da gewesen. Er ist, wir haben das jetzt auch in Bateina studiert, er ist in Christophanien, ist er erschienen als Engel des Herrn, als der Führer der Heerscharen, ist er aufgetreten und ist hier den Menschen erschienen. Das sind Christophanien, aber war noch nicht da als Erlöser. Also ist die erste Erscheinungsform des Reiches Gottes nur die Verheißung im Alten Testament. Die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes, das ist jetzt ganz wichtig, ist, wenn der König da ist. Als der Jesus geboren wurde, als er auf diese Erde kam, ist das Reich Gottes, ich sage es mal so, nahe gewesen. Darum verkündigt man auch, das Reich Gottes ist nahe gekommen, als der Jesus kam. Real wurde es, als er seine Herrschaft angetreten hat, über die Finsternis. Zum Beispiel Lukas 11,20. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, jetzt war das Reich Gottes in der Person Jesu gegenwärtig. Er hat die auch ausgeübt, diese Gewalt über die Finsternismächte. Aber das ist schick gemeint mit Matthäus 5. Heute, Kolosser 1,27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo ist der König heute? Der König ist heute durch die Gerechtigkeit Gottes in den Heiligen, in den Gläubigen, weil der Herr Jesus in meinem Herzen durch den Heiligen Geist wohnt, weil er durch die Gerechtigkeit Gottes, durch die Vergebung der Sünde, durch die Reinigung durch Jesu Blut in mir Wohnung gemacht hat, ist er in mir. Und jetzt ist etwas, wisst ihr, jetzt ist er in mir. Also bin ich ein Vertreter des Königreiches Gottes. Und ich bin als Vertreter eines Königreichs mit der immer anderen Königreich, im Königreich des Teufels, da wohne ich. Und drum pralle die aufeinander. Jetzt sagt derer, die um der Gerechtigkeit wieder verfolgt werden, gehört das Reich der Himmel, Mehrzahl. Das heißt, das Reich Gottes ist jetzt in der dritten Erscheinungsform in mir, das gehört mir. Das heißt, wenn man mich umbringt um des Reiches Gottes Wille, wache ich in der Ewigkeit und in dieser ewigen Welt auf in der Gegenwart Jesu. Das ist das Großartige. Das Reich Gottes gehört mir, das Reich der Himmel gehört mir. Ich komme in den Himmel, wenn ich hier sterbe. Aber es gibt nur zwei weitere Erscheinungsformen. Im tausendjährigen Reich, Offenbarung 20,1, wenn der Herr Jesus sichtbar, steht in Sacharja 14, 1 bis 5, auf der Ölberg wiederkommt und die Schlacht vor Harmageddon beendet und das tausendjährige Reich auf dieser Erde aufrichtet, dann ist der König wieder auf der Erde. Das sieht man in Daniel 7,13, in Apostelgeschichte 1,11, ist auch verheißen, wo der Jesus sagt, ich werde genauso wiederkommen, wie ich gegangen bin. Und genauso kommt er auf der Ölberg wieder. Das wird alles genauso passieren. Das ist die vierte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Und das letzte, das Entscheidende, Offenbarung 21 und 22, wenn wir im Himmel sind. Wisst ihr, und wir haben praktisch Christus in uns, die große Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wir haben das Reich Gottes jetzt schon in uns. Wir haben das Anrecht und das Pfand für das Himmelreich endgültig und auch für das tausendjährige Reich, soweit Gott uns da auftreten lässt, sagt die Bibel übrigens nicht 100%, wie das genau geht. Und jetzt ist was ganz Einfaches. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Ihr könnt euch erinnern, erste Bibelstelle, wir sind aus Gott und die Welt ist böse. Wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden der Jesus sehen, wie er ist, werden seine Gegenwart sein. Und das ist die große Verheißung aus Matthäus 5, Vers 10. Dass ich nicht nur der Jesus heute in mir habe, die Gerechtigkeit, dadurch in den Himmel komme, sondern ich werde dieses Reich der Himmel, seine Endfassung erleben und werde alle Zeit bei ihm sein. Und die Bibel sagt ja dann, dass Gott der Vater die Tränen uns abwischen wird. Es wird unbeschreiblich sein, es wird kein Himmel in dem Sinn mehr geben und auch kein Tempel. Das alles wird völlig anders sein. Man kann es sich nicht vorstellen. Neuer Himmel, kein Tempel, gar kein mehr, kein Licht mehr, Brom, alles gar nicht mehr, ist alles der Herr Jesus. Unbeschreiblich. Und diese Herrlichkeit, wieder, jetzt mache ich einen Umkehrschluss. Jetzt geht die Bibel davon aus, dass wenn wir das haben, so wunderbar und so herrlich, dann können wir das aber erleiden, dass wir verfolgt werden. So sagt Paulus im Römer 8, die Leute dieser Zeit sind nichts im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Und um das geht's. Nochmal, der Jesus sagt, du bist glückselig, wenn du die Gerechtigkeit hast, wenn du wegen dem verfolgt wirst, wenn die zwei Reiche aufeinander prallen. Du wirst aber nicht glückselig gepriesen, wenn du aus taktischen, politischen oder selbst religiös-politischen Gründen, weil du dich wehrst, wenn du dich wehrst und zur Waffe greifst, bist du nicht glückselig. Du bist nur glückselig, wenn du es dir gefallen lässt. Matthäus 5. Und von daher ist es relativ einfach. Die Bibel sagt praktisch fast zusammen. Ich kann gar nicht verhindern, dass die zwei Reiche zusammenprallen, weil ich zum Reich Gottes gehöre und in der Welt des Teufels lebe. Ist einfach so. Und ich habe die Gerechtigkeit. Wegen dieser Gerechtigkeit werde ich angefeindet von den Finsternismächten. Wenn ich mich jetzt geistlich benehme, letztendlich, dann werde ich auch nur um dieser Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit Jesu, dass ich ein Gotteskind bin, wiedergeboren bin, gewaschen bin in Jesu Blut, werde ich nur wegen dem angefeindet. Und das sagt die Bibel, dann bist du glückselig, weil du hast ja die Hoffnung des Himmels schon in dir, weil der Jesus jetzt der König in dir ist, du hast das Reich der Himmel schon in dir, die dritte Erscheinungsform. Die vierte wird das tausendjährige Reich sein, die fünfte wird der endgültige Zustand sein, wo du dann hier in einer wunderbaren Zukunft bist, unbeschreiblicher Art. Und die Bibel sagt wohl, glückselig, wenn du das hast. Ich sage es jetzt in meinen Worten, das spielt keine Rolle, was mit mir hier passiert. Es ist wirklich so. Was ist das, dieses kurze Leben im Vergleich zu dem, was auf uns wartet? Nichts. Und das meint der Herr Jesus. Gut, ich habe hier noch den ganzen Exkurs mit Gerechtigkeit. Wer die Gerechtigkeit näher studieren will, darf es tun. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir beten dich an, du hast uns diese Gerechtigkeit, die vom Vater gilt, erworben durch dein kostbares und teures Blut. Du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Du bist gekommen, hast uns wieder geboren zur lebendigen Hoffnung. Du hast uns in einem Geist zu einem Leib getauft. Du hast uns in das Reich Gottes hinein versetzt, in dieses Reich der Himmel. Du bist selber als König in unseren Herzen gekommen und hast Wohnung gemacht. Und dadurch wohnst du als König durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und damit sind wir Glieder deines Reiches, dieser heutigen Erscheinungsform. Und wir werden eins bei dir sein in der endgültigen Phase, im endgültigen Zustand, in dieser Herrlichkeit alle Zeit. Und dieses große Pfand, das ist letztendlich so wertvoll, dass man auch dafür leiden kann und dafür verfolgt werden kann. Das wolltest du uns sagen mit deiner Glückseligkeit. Gib uns Gnade, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, dass wir geistlich bleiben, dass wir, auch wenn es je zum Letzten käme, uns nicht wehren, sondern dass wir wirklich uns wie Lämmer zur Schlachtbank notfalls aufführen lassen. Wenn du es uns ersparst, dann ist uns auch recht, aber lass es einfach so geschehen, egal wie es geht, voll in dieser Endzeit, dass es so ist, dass wir im Geiste wandeln, dass du verherrlicht wirst und dass letztendlich diese Glückseligpreisung aus Matthäus 5, Vers 10 wirklich für uns gilt. Letztlich immer mit der Absicht, dass du verherrlicht wirst. Amen.